Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Sander Stewart,
Leonard Disselhorst.
Das sind die Vertreter der beiden tiefen Stimmen. Meine erste Frage, Vision String Quartet. Wollen Sie damit sagen, Sie haben Visionen ohne Ende? Wie ist dieser Name zustande gekommen?
Die Idee war, auch einen Namen zu finden, der erstens nicht mit A beginnt, wie die meisten anderen, und einen Namen, der auch in allen Sprachen verständlich ist und der irgendwie vielleicht auch eine Botschaft übermittelt, obwohl wir das gar nicht als allererstes im Sinn hatten. Also die Leute fragen oft Vision, welche Vision haben Sie denn? Das klingt sehr schwülstig. Wenn es eine Vision gibt, dann vielleicht, dass man noch mehr an den neuen Formaten arbeitet und noch mehr an dem altverstaubten Image eines Streichquartetts arbeitet und zeigt, dass man mit einem Streichquartett mehr machen kann als nur Haydn, Mozart und Beethoven.
Sie beide leben, wie das ganze Quartett natürlich, leben in Berlin. Haben Sie noch Orchesterjobs oder konzentrieren Sie sich ganz auf das Streichquartett, ist die Frage, an den Cellisten?
Ja, also das ist eigentlich kaum machbar noch, weil es nimmt so viel Zeit in Anspruch, das intensive Geprobe, und dass sich vier Menschen eben zusammenfinden und immer an einem Strang ziehen, das kostet auch sehr viel Energie und Kraft, und man hat eigentlich auch kaum Energie und Kraft auch noch für irgendwelche anderen Jobs.
Manche Quartette leben ja sehr weit auseinander, die haben dann blockweise, machen die dann Intensivtraining. Sie sind, wie ich das jetzt verstanden habe, die ganze Zeit zusammen. Sie konzentrieren sich einzig und allein darauf.
Man muss natürlich dazu sagen, wir haben noch diese zweite dunkle Hälfte, wo wir von Pop, Rock, Jazz, Arrangements spielen, meistens eigene Kompositionen. Das ist sozusagen unser zweites Bein, mit dem wir auch die Leute erreichen wollen. Und wir verwenden sozusagen nicht nur Zeit zum Proben der klassischen Werke, sondern auch sehr viel Zeit damit, einfach Stücke zu schreiben und zu komponieren, rumzuprobieren mit neuen Sounds, mit neuen Verstärkungsmöglichkeiten. Das heißt, wir fahren dahingehend eher zweigleisig und haben sozusagen die doppelte Arbeit.
Da liest man auch von Lichtorgeln, die Sie dann auch einsetzen. Ich bin gespannt, ob man die beim Heidelberger Frühling sehen wird. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie gesagt hätten, wir spielen mit Herzblut und einer Portion Verrücktheit. Was Sie eben gesagt haben, ist dann der verrückte Teil, dass Sie komponieren, Jazz und so weiter spielen, und das Herzblut werfen Sie dann in den Beethoven zum Beispiel rein, oder ist das Herzblut überall dabei?
Also Herzblut muss, glaube ich, immer dabei sein, auch wenn man so in Anführungszeichen Unterhaltungsmusik spielt. Gerade da so im Jazz-Pop-Rock-Bereich steckt auch so viel Seele drin. Das muss man auch im Blut haben, wirklich diesen Groove. Und das haben wir uns auch alles eher so selbst angeeignet. Also das ist ja nicht etwas, was man im Studium lernt. Und deswegen würde ich sagen, steckt da vielleicht sogar fast noch mehr Herzblut drin als im Klassischen. Ich würde es tatsächlich auch nicht nur auf eine Sache beschränken. Also auch die Verrücktheit steckt in einem Beethoven-Quartett genauso drin wie in einer Pop- oder Rocknummer. Und auch wie wir das angehen, würde ich vielleicht sagen, ist sogar auch ein bisschen verrückt, das auswendig zu spielen oder im Stehen. Das macht ja auch nicht jeder, und da muss man auch ein bisschen verrückter zu sein.
Ja, das ist ja vielleicht ein optisches Markenzeichen. Da stehen vier junge Herren, alle schwarz gekleidet, meistens auch schwarze Haare, auf der Bühne.
Größtenteils.
Und stehen und spielen auswendig. Also ich, wenn ich dran denke, was Sie nach Heidelberg mitbringen werden, das Beethoven-Streichquartett A-Moll, Opus 132, dann ist das ja schon ein Ding, das auswendig zu können. Fünf Sätze, dazu einer in der Mitte, der ganz seltsam ist, der ist auch verrückt, vielleicht beziehen Sie sich da drauf. Aber zunächst mal zu dem Auswendigspielen. Wie groß ist das Wagnis? Ist das fast Artisten in der Zirkuskuppel?
Absolut ohne doppelten Boden, aber den hat man sowieso eigentlich nie als Musiker. Aber ich glaube, wenn man das von außen sieht, sieht es immer wesentlich riskanter aus, als es eigentlich ist. Also die Leute sind dann immer irgendwie aus dem Häuschen, weil sie denken, das ist so, als müsste man jetzt irgendwie einen kompletten Faust rezitieren. Aber am Ende macht man das sowieso hauptberuflich. Man spielt diese Stücke sehr oft, weil man natürlich auch probt und die bis ins kleinste Detail ausarbeitet, wodurch am Ende der zeitliche Aufwand nicht viel größer ist, als mit Noten zu spielen. Also man hat die meistens schon so verinnerlicht, die Stücke, dass sie am Ende mit einem klein bisschen mehr Aufwand auch auswendig gehen. Ich denke, die meisten Musiker könnten ihre Stücke im Notfall auch ohne Noten spielen. Das merkt man ja auch, wenn dem einen oder anderen Geiger mal die Noten runterfallen durch ein Open-Air-Konzert mit Wind.
Oder das Tablet der Strom.
Deswegen haben wir auch nie mit Tablet gespielt. Dann können sie meistens auch noch die nächsten Zeilen oder nächsten Seiten sogar vielleicht auswendig spielen. Das ist, glaube ich, eher eine Sache davon, dass man sich einmal da reinstürzt und einmal ins kalte Wasser springt. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass die ersten Konzerte, die wir da so gespielt haben, ja total entspannt waren.
War da auch ein bisschen der Gedanke, vielleicht dann doch sich abzuheben von anderen, also so eine Marke zu sein und die dann eben heißt auswendig und im Stehen?
Als Marke würde ich es nicht bezeichnen, das wäre das wäre schade, wenn man es nur dem Effekt zuschreibt, sondern ich glaube, dass vor allen Dingen wir gemerkt haben, dass wir mit Noten einfach weniger fokussiert aufeinander sind. So, das klingt natürlich immer irgendwie so ein bisschen esoterisch, dass man sich da den Ball hin und her wirft. Aber am Ende ist es doch ein Gespräch zwischen vier Leuten. Und wenn man im Gespräch immer nur auf seine Zeitung schaut, dann ist man einfach nicht ganz bei der Sache.
Sie haben eben Goethe zitiert. Ja. Kann das sein? Ein Gespräch unter?
Ja, genau, zwischen Verrückten.
So wie ich das verstanden habe, ist der normale Ablauf vor der Pause zwei schöne, gute, klassische Streichquartettwerke, Pause. Und dann entfesseln sie sich selber irgendwie.
Genau, dann nehmen wir die Maske ab und zeigen unser wahres Gesicht.
Das wahre Gesicht, haben wir schon gehört, besteht drin, Selbstkomponiertes zu spielen, besteht drin, Jazz zu machen, vielleicht auch ein bisschen zu rocken oder so. Ja. Geht das mit den Instrumenten überzeugend?
Wir sind da in einem ständigen Entwicklungsprozess eigentlich drin, weil wir finden ständig irgendwelche neuen Sachen raus, die mit diesen Instrumenten funktionieren, was man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also welche perkussiven Elemente man noch einbauen kann in Musik. So ein Schlagzeuger, der so auf seinen Woodblocks und Conga-Bongos und sowas rumschlägt, kann man tatsächlich auch auf dem Korpus eines Streichinstruments rumhämmern. Man muss natürlich da eine gewisse Vorsicht walten lassen, aber es ist doch erstaunlich, was da so rauskommt aus diesen Klangkörpern auch. Also zum Beispiel Sander an der Bratsche schafft es zum Beispiel an unterschiedlichen Stellen vom Korpus, also auf der Decke der Bratsche rumzutrommeln und dann einen sehr ähnlichen Sound von einer Conga oder einer Bongo zu erzeugen.
Und das andere wird, wie ich jetzt gehört habe, gar nicht improvisiert unbedingt, wenn Sie sagen, Sie spielen auch Jazz, weil Sie sich auch darauf sehr vorbereiten. Also da sind schon gewisse Linien gelegt.
Es ist eine Mischung aus Improvisationen und einfach selbstgeschriebenen Arrangements.
Verstärken Sie das auch elektronisch?
Ja, genau.
Nehmen Sie dann andere Instrumente als für die Debussys, die Mendelssohns dieser Erde?
Es sind tatsächlich immer noch dieselben Instrumente, ja, die wir da nehmen.
Nee, wir haben tatsächlich schöne Instrumente. Trotzdem haben wir gemerkt, dass es keine Möglichkeit gibt, andere Instrumente noch mitzuschleppen, weil einfach auf Flugreisen...
Zwei Celli stelle ich mir schon eine Last vor.
Genau, es gibt auch Flugunternehmen, wo man für jedes Instrument einen eigenen Sitz braucht. Das heißt, dann hätten wir nicht 8 Sitze, sondern plötzlich 12. Das wird dann langsam auch einfach finanziell dann schwierig.
Aber Sie dürfen nicht vergessen, Sie bekommen die entsprechende Anzahl der Menüs. Das kommt dazu auf jeden Fall.
Muss ich das, kann ich das nicht bestätigen. Also ich fliege ja auch immer neben meinem Cello. Es ist sehr angenehm, hat man immer einen Nachbar, der auch nicht viel redet. Aber man kriegt dann trotzdem nicht das doppelte Essen.
Ein geheimnisvolles haben Sie auch noch. Da wundert es mich dann nicht, dass Sie auswendig spielen, denn das geht dann nicht anders. Sie machen auch Dunkelkonzerte. Für wen sind die gedacht?
Ja, erschwerte Bedingungen auf jeden Fall, aber auch fürs Publikum. Die Konzerte finden in absoluter Finsternis statt. Und also man sieht auch nach 10 Minuten nicht die eigene Hand vor Augen. Wir versuchen dadurch irgendwie einfach noch den Hörsinn einfach noch viel mehr zu schärfen. Und es ist ganz interessant. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, aber bisher haben wir ein paar Konzerte gehabt. Das ist leider auch immer sehr, sehr aufwendig, das zu organisieren, weil man muss dann immer das Bauamt anrufen, um eine Genehmigung zu bekommen, damit man die Notbeleuchtung ausschalten darf und alles und sowas. Und man muss Sicherheitsbestimmungen natürlich irgendwie haben, dass jeder irgendwie schnell rauskommen kann, falls es ihm mal schlecht geht. Aber es ist schon eine sehr, sehr andere Sinneserfahrung und für uns wesentlich anstrengender, aber irgendwie auch
intensiver.
Ja, es ist auch für uns eine interessante Erfahrung zu merken, wir können uns wirklich 110% aufeinander verlassen. Also wir atmen gemeinsam, wir müssen uns nicht anschauen. Wir haben das alles, es ist wie so ein atmender Körper dann auf der Bühne. Und es funktioniert tatsächlich auch mit solchen Stücken wie Tod und das Mädchen oder Schostakowitsch.
Wie oft sehen Sie sich? Wie oft üben Sie zusammen?
Also wir haben verschiedene Zeiten, da muss man natürlich einen sehr strengen Probenplan machen. Wenn man auf eine Tour fährt, dann probt man halt davor. Und nach der Tour macht man eine Pause. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir uns meistens eine Woche vorher, je nach Programm, treffen. Und wenn wir ein neues Stück lernen müssen, proben wir eigentlich jeden Tag. Ich habe es mal ausgerechnet, es waren, glaube ich, 280 Tage im Jahr oder so.
Ja.
Kommt das hin?
Machen Sie dann auch noch mehr zusammen, auch mal ohne Instrumente sich treffen?
Ja, manchmal, ja.
Ja.
Je nach Lust und Laune.
Eigentlich auch jeden Tag.
Eigentlich auch, ja.
Mal Fußball spielen, sowas?
Wir sind eher so die Tischtennisspieler, ja.
Also wir sind sehr, sehr gut befreundet untereinander auch. Das heißt, wir, auch wenn wir dann nicht proben, gehen wir alle zusammen irgendwie ins Kino. Oder es gibt keinen großen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Wir hängen trotzdem miteinander ab.
Wenn man so eine Tournee macht, passieren ja auch komische Sachen. Irrtümer oder auch kleine Katastrophen. Erinnern Sie sich an was besonders Lustiges?
Nein. Was war das Schlimmste? Ich bin nur einmal, hatten wir sehr viele Konzerte und dann hieß es schnell auf die Bühne und ich bin losgerannt mit den anderen und kurz vor der Bühne habe ich dann gemerkt, der Bogen liegt noch irgendwo im Proberaum, dann muss ich wieder einen Kilometer zurücklaufen. Aber ich glaube, Leo hat noch eine bessere.
Ich habe da schon öfter mal Sachen erlebt mit gerissenen Saiten. Das erlebt ja jeder Musiker mal. Aber in meinem Fall war das, glaube ich, ein Neujahrskonzert. Witzigerweise auch noch eines der ersten Konzerte mit Sander, weil Sander nämlich auch gar nicht von Anfang an dabei war.
Die erste Probe
war ich dabei. Ja, genau. Aber nach 2 Jahren ist er erst ganz eingestiegen ins Quartett. Und das war so eins der ersten Konzerte, wo er auch alles dann neu auswendig gelernt hatte. Und das fand statt in Weikersheim im Schloss. Da ist mir dann beim ersten Stück ist mir dann am Schluss die C-Seite gerissen. Und ich hatte aber keine Ersatzseiten dabei. Genau, das war der Opener und wir hätten danach noch ein Mendelssohn gespielt, noch ein Rhinastera-Quartett. Und ja, dann hatten wir ein Riesenglück, dass die damalige Freundin von unserem zweiten Geige, von Daniel, auch Cellistin war und auch im Konzert da war und auch noch ihr Cello dabei hatte. Und das war aber im Hotel und auf dem war auch noch eine C-Seite drauf. Und sie ist dann ganz schnell ins Hotel gerannt und ich von der Bühne und die anderen drei haben halt ein bisschen rumgejammt, so im Trio.
Ganz entspannt.
Um die Zeit zu überbrücken. Und ich dann in Windeseile die Seite aufgezogen und dann konnten wir noch weiterspielen.
Das Publikum war wahrscheinlich begeistert. Ja. Die Herzen flogen ihnen zu, kann ich mir gut vorstellen.
Meins war in der Hose.
Ja. Ganz tief in der Hose. Wenn Sie jetzt nach Heidelberg zum Streichquartettfest kommen, was für Erwartungen haben Sie denn da?
Wir erwarten natürlich einfach ein super schönes Konzert und ich glaube einfach eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich weiß nicht, was man sonst so erwartet. Man erwartet immer so viel.
Guten Wein.
Oder? Guten Wein
erwartet man. Guten Wein.
Einen super schönen Fluss.
Vielleicht eine schöne Wanderung auf die Berge.
Ob es da Zeit dafür gibt?
Das ist ja egal. Es ist die Fantasie ist das Wichtigste.
Also die Vorfreude ist die Vision.
Da sind wir wieder.
Kann man noch einen Satz zu dem Beethoven sagen mit diesem merkwürdigen Mittelsatz? Oder wollen wir, ja?
Ja, der ist echt merkwürdig. Ja. Und eigentlich wäre es schön, wenn er dann aufhören würde. Aber dann geht es noch weiter. Ja.
Also dieses Streichquartett in A-Moll hat 5 Sätze und in der Mitte ist ein Satz, der total rausfällt aus allem. Weil er in einer Tonart auch weitgehend geschrieben ist, die man gar nicht in der westlichen Musik, Konzertmusik verwendet hat. Und das hat einen Titel, den habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben oder ich habe es vergessen. Also es geht darum, dass der Beethoven irgendwie dankbar ist, dass er ein schweres Leiden überstanden hat. Und das ist wie eine Art Gottesdienstmusik.
Ja, es ist atemberaubend, wenn man diesen Satz dann hört. Er ist auch spielerisch, man ist immer irgendwie völlig woanders bei diesem Satz, weil der so abgehoben von allem anderen steht, dass es danach auch wieder sehr schwer ist, sich noch zu motivieren, die nächsten Sätze zu spielen, weil der endet auch völlig offen, der schwebt einfach so weg. Und danach wird es nochmal ganz rabiat und ganz knackig. Irgendwie, man würde genau wieder in die Realität reingeschmissen. Und viele Zuschauer denken auch, jetzt ist irgendwie Schluss. Und dann kommt aber noch ein ganz schönes Stückchen.
Im März, glaube ich, kommt Ihre erste CD raus.
Richtig.
Womit?
Schubert, Tod und das Mädchen und Mendelssohn, 6. Quartett, F-Moll.
Wie lange waren Sie schwanger damit, bis das jetzt rauskam?
Lang war eine sehr lange Geburt, ja.
Der also Rücken tut schon weh.
Schon schwer, hat schon lange gedauert. Also wir haben tatsächlich das Mendelssohn-Quartett, es war eines unserer ersten Quartette und da haben wir uns schon so richtig die Haare gerauft. Am Ende ist, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis bei rausgekommen.
Hätten Sie Lust, Beethoven mal zu treffen?
Ach, ja, wäre auch schwierig mit der Verständigung natürlich, aber
doch. Ja, Deutsch gesprochen.
Als Brieffreund vielleicht, das finde ich toll. Aber ich glaube, das war auch schon ein ganz exzentrischer Typ. Also wenn ich sie noch lebend sehen dürfte mal, dann wäre Beethoven auf jeden Fall einer, der, glaube ich, ganz interessant mal...
Briefschreiben ist ja auch gut.
Das würde reichen. Oder einfach mal zuschauen. Ich glaube, reden müsste ich jetzt gar nicht. Einfach mal sehen. Ich liebe seine Frisur. Ich habe ja so ein bisschen da was von mir abgeguckt. Noch. Ja, noch.
Heute geht es zur Friseur noch.
Ja. Mir fällt nur noch eine etwas böse Frage ein. Wenn Musiker so viel touren und so, denken Sie da auch mal an den ökologischen Fußabdruck, den Sie hinterlassen?
Wir sind jetzt fertig. Tschüss. Ja, tatsächlich. Wir fahren immer alles mit dem Zug. Hat auch die Gründe, dass wir einfach Zugfahren lieben. Trotzdem sind Zugfahrten wesentlich angenehmer, finden wir, als mit dem Auto zu fahren. Aber natürlich ist der Fußabdruck eines Musikers nie besonders empfehlenswert. Deswegen, man kann sich eigentlich für alles irgendwie so ein bisschen schämen.
Haben Sie schon mal in einem fahrenden Zug Ihre Instrumente ausgepackt und gespielt?
Haben wir tatsächlich, aber dann kam nach einer halben Stunde ein Nachbar vorbei und hat sich beschwert.
Ja.
Also das, aber es war tatsächlich sogar auf den Wunsch zweier Fahrgäste in dem Abteil, die gerne was hören wollten. Und dann kam aber eben einer aus dem anderen Abteil und der fand es dann irgendwie als Ruhestörung. So.
Ja. Ich glaube, das ist im Kommen, aber vielleicht lieber nicht sagen, sonst kommen nachher Leute und wollen immer was hören. Normalerweise holen wir sie nur raus, wenn wir sie wirklich auch spielen müssen.